Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Am Sonntag wählen die Brasilianer einen neuen Präsidenten. Vor allem Kreative und Liberale hoffen, dass der kulturfeindliche Präsident Bolsonaro abgelöst wird. Wir sprechen in diesem Kompressor-Podcast Deluxe über die Musik- und Künstlerszene, über die Stimmung in der Gesellschaft vor der Wahl und über die schwierigen letzten 4 Jahre. Im Studio für Sie Max Oppel. Herzlich willkommen. Also nochmal Bolsonaro als Präsident oder aber Lula da Silva, den wohl nur der Tod davon abhalten könnte, nochmal anzutreten. Ist es so schlimm gekommen wie befürchtet in den Bolsonaro-Jahren? Das soll uns Yusuf Etiman erzählen, Kreativdirektor beim legendären Berliner Club Berghain und jahrelang in Sao Paulo aktiv. Er leitet dort aktuell den Projektraum Esponja, Schwamm. Yusuf Etiman, was genau machen Sie in diesem Kulturzentrum Esponja und welches Publikum kommt dorthin?
Unsere Eröffnungswochen fielen leider zusammen mit den Wahlen genau vor 4 Jahren im Oktober 2018. Und unsere ersten beiden öffentlichen Veranstaltungen waren die Live-Übertragung von der ersten und der zweiten Wahlrunde. Einen Monat davor hätte niemand geglaubt, dass dieser Clown, der 27 Jahre Hinterbänkler im brasilianischen Parlament war, jemals zum Präsidenten gewählt werden könnte. Aber das kam dann so. Und unser Raum wurde noch mehr als wir dachten zu einem Treffpunkt von vielen sozialen Bewegungen und wurde als Safe Space von zum Beispiel LGBT-Gruppen, von schwarzen Gruppen, die jetzt wirklich direkt plötzlich in die Schusslinie von der Regierung geraten sind.
Und also der Raum war als Projektraum angelegt, aber eben auch, also es war Raum für Aktivismus und Politik neben Kultur, beides kombiniert.
Ja, also wir haben da keine eingrenzenden Linien gezogen. Wir haben Interesse gehabt an Künstlerinnen, Künstler, Performance-Leuten, Aktivisten, die durch künstlerische Techniken, Methoden sich ausdrücken. Wir haben aber auch Abende gehabt von experimenteller elektronischer Musik oder wir haben viele Treffen. Also der Raum ist eine Dachgeschosswohnung mit einer großen Terrasse umlaufend am Lago da Arroche im Zentrum von São Paulo. Das Zentrum von São Paulo wurde in den 70er Jahren in der Militärdiktatur ein bisschen vernachlässigt und das wirtschaftliche Zentrum wurde dann sozusagen woanders hin verlegt und das alte Zentrum verkam ein bisschen, wurde zu einem gefährlichen Ort und wurde erst dann in den 2000er Jahren wieder entdeckt. Und da, wo wir sind, unser Raum Lago da Arroche, das ist traditionell ein Treffpunkt von LGBTs, also von Schwulen, Lesben, Transsexuellen. Die Gegend ist nach wie vor teilweise, vor allem nachts, ein bisschen gefährlich. Es gibt viele Crack-Süchtige auf den Straßen und viele Sexarbeiter, auch Transsexuelle. Und wir haben sehr viel mit diesen Leuten auch zu tun. Also wir haben verschiedene Gruppen von Leuten, also Performance-Gruppen, Aktivisten-Gruppen. Wir haben aber auch regelmäßige Treffen von der antifaschistischen Polizei, von diversen Künstlerstudierenden, Gruppen, diverse
also
Sachen.
Queere und Events auf jeden Fall auch und Performances.
Sehr viele und genau. Auch Vogue Bowls. Wir haben verschiedene Vogue-Schulen, mit denen wir befreundet sind. Und wir haben halt den Raum nie so eingeschränkt und gesagt, ah, das ist jetzt ein Raum für Aktivisten oder das ist ein Raum für Transsexuelle und für Partys oder für Dings.
Also alles Menschen, die Bolsonaro offen verachtet, so kann man das sagen. Jedenfalls die allermeisten.
Ja.
Und wie hat sich das jetzt bemerkbar gemacht, wenn Sie gerade sagen, Sie haben eigentlich als erstes diese Wahlrunden übertragen und was ist dann passiert?
Also es gab dann natürlich erstmal die große Panik. Das dritte Treffen war dann ein Treffen von so Digital-Nerds, die uns dann irgendwie ganze Vorträge drüber gehalten haben, welche Apps wir benutzen sollen ab jetzt, um nicht vom Staat abgehört zu werden. Herr Bolsonaros Sieg hatte ja sehr viel mit WhatsApp-Gruppen zu tun. Das ging sehr viel über WhatsApp, so manipulierten Nachrichten mit Gruppen und so. Und hat sich das halt irgendwie schon ziemlich schnell bemerkbar gemacht. Es wurde sehr schnell das Geld gestrichen für alles, also im Filmbereich zum Beispiel, für alles, was irgendwie LGBT ist. Es wurde sehr schnell von dem Familienministerium eine große Kampagne gestartet. Es wurde ja auch Leuten erzählt, dass die Arbeiterpartei-Regierung in Schulen Kitschy Gays verteilt, also Gay Kids, also so eine Art von Kit was dann die Kinder zu Schwulen und Lesben macht. Ich würde das gerne mal erfahren, wie das so gehen soll, aber naja, egal. Es wurden viele Gelder gekürzt, auch für Ausstellungen. Das heißt, alle Leute, die bei Ausstellungsaufbau in diesem ganzen Kulturbereich tätig waren, hatten plötzlich weniger Jobs. Viele konnten das psychisch nicht ertragen, dass dieser Typ zum Präsidenten wurde und haben irgendwie, wenn sie konnten, das Land verlassen. Da gab es halt irgendwie so eine Art von Brain Drain auch natürlich. Und dann natürlich mit Corona nochmal heftiger, weil Bolsonaro hat ja immer gesagt, es gibt kein Corona, dass es alles eine Lüge ist. Und die Leute, die gegen ihn waren, die waren extrem separiert. Also niemand hat mehr die Wohnung verlassen, niemand hat niemanden mehr getroffen, weil es war sozusagen ein Akt des zivilen Ungehorsams, sich extremst ein bisschen zu viel zu isolieren.
Also eigentlich genau das Gegenteil von dem, wie es zum Beispiel in Deutschland abgelaufen ist, wo man gerade rausgegangen ist, um eben seine Opposition gegen Corona-Maßnahmen zu verlautbaren. Herr Hettemann, also klar, es war offensichtlich eine massive Verschlechterung, ein Brain Drain, eine Untergangsstimmung. Wie sind Sie damit umgegangen? Denn manchmal entstehen ja gerade in Krisen auch besonders kreative künstlerische Methoden.
Ich persönlich und auch viele Leute, die ich kenne, haben immer gesagt, dass was die brasilianische Kultur heute noch inspiriert und sehr tragend ist, auch immer noch, auch jetzt beim Wahlkampf und so, ist die Tropicalia-Bewegung und die ganzen künstlerischen, musikalischen Bewegungen der 70er und 80er Jahre.
Namentlich Gilberto Gil, ne? Der ehemalige Kulturminister.
Caetano Veloso, Maria Bethania, diese ganzen Leute. Und
die immer noch leben.
Die leben alle und die sind alle, geben alle jetzt Konzerte für den Kandidaten Lula. Natürlich, Gilberto Gil war ja auch der erste Kulturminister in der ersten Lula-Regierung. Diese Bewegung, diese Zeit ist ja auch entstanden in der Militärdiktatur, in einer Zeit der Unterdrückung mit traurigen Geschichten von Asyl, auch von Leuten im Gefängnis oder Toten und so weiter und so fort. Und ich habe halt immer gesagt, naja, vielleicht ist es genau dann, wo man die Sachen, die man jetzt in den letzten 16 Jahren ergattert hat, so in Gefahr sieht, dass man vielleicht noch kreativer dran geht und noch mehr solche Räume braucht, die halt so ein bisschen unter dem Radar sind, die nicht ganz sehr öffentlich sind, so ein bisschen Safe Space anbieten und so.
Und hat es funktioniert?
Es hat funktioniert. Es war, also bis Corona anfing, ging das alles ganz gut. Es gab bei dem ersten Karneval von der Bolsonaro-Regierungszeit, hat ja der Bolsonaro, weil natürlich alle Karnevalumzüge die ganze Zeit vor der Bolsonaro, also Bolsonaro rausgeschrien haben, hat er den Karneval auch zum Feind erklärt und hat dann ein Video gefunden, wo zwei Leute auf einer Bushaltestelle in São Paulo sich gegenseitig angepisst haben und hat dann irgendwie in seinem Twitter einen berühmten Post gemacht, what the fuck is Golden Shower, so ungefähr. Und diese Golden Shower Gruppe hat dann bei uns mehrere Performances auch gemacht und das wurde halt zum Running Gag. Aber viele Leute, muss ich auch noch dazu sagen, viele Leute, mit denen wir arbeiten, die haben ja unter jeder Regierung schwierige Lebensläufe. Die sind auf der Straße, die sind crack-süchtig und selbst wenn, als die Arbeiterpartei in der Regierung war, hatten sie ein schlechtes Leben, sodass es für sie eigentlich nicht so viel verändert hat. Aber sie waren natürlich sich im Klaren, dass wenn diese Regierung länger bleibt und mehr Spuren in dem System hinterlässt, dann werden auch die wenigen Rechte und die wenigen Strukturen, die diese Leute unterstützen, abhanden kommen werden.
In der brasilianischen Metropole betreibt mein Studiogast Yusuf Hettemann den Projektraum Esponja. Die letzten 4 Jahre unter Jair Bolsonaro haben bei ihm und bei vielen anderen Spuren hinterlassen, wie er eben erzählt hat. Yusuf Hettemann, was macht das eigentlich mit kreativen, künstlerischen Menschen, wenn immer wieder feindselige Sprüche vom Präsidenten kommen, also zum Beispiel gegen die LGBTQ-Community, oder überhaupt immer wieder diese Verachtung für Kultur von oberster Stelle propagiert wird?
Also da, wo wir leben, dieses Downtown ist so ein bisschen so eine Blase, ne? So ein Bubble. Da sind alle Leute, nicht alle, aber es sind sehr viele Schwarze, sehr viele LGBTs, sehr viele Linke, sage ich mal so. In unserem kleinen Umfeld haben wir das nicht gemerkt. Aber ich habe sehr viele Freunde, deren komplette Familien Bolsonaro gewählt haben. Es gab Risse in Familien, es gab Risse in Nachbarschaften. Also die Gesellschaft war total gespalten in zwei Lager. Diese Polarisierung ist ja auch die Technik dieser neuen Rechten, dass sie Und auch diese ganzen Sprüche, die die immer lassen. Also da sagt er natürlich ununterbrochen irgendwelche furchtbares Zeug und betrübt das Wasser, irritiert die Leute. Die Leute können das nicht mehr hören. Jeden Tag irgendeinen bescheuerten Spruch von dem Präsidenten, der das Land regieren soll. Und dann im Hintergrund werden dann halt Gesetze verändert, irgendwelche Machenschaften vollzogen, während die Leute mit diesen blöden Sprüchen abgelenkt werden. Das ist halt auch so ein bisschen so ein Ding. Polarisieren ist natürlich auch so ein Ding. Also wenn man jetzt die Leute, die heute noch Bolsonaro wählen würden, liest, was sie sagen, die sagen ja, wir wählen Bolsonaro, weil er Gott ist. Also so weit geht das. Also wie man als religiöser Mensch in so einem, ja, überhaupt in einem Menschen Gott sehen kann, das ist für mich...
Sie haben jetzt auch die ganze Zeit wahr gesagt. Das heißt, innerlich haben Sie eigentlich schon mit Bolsonaro abgeschlossen und hoffen, dass er eben jetzt abgewählt wird.
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Bevor ich es sehe, glaube ich es nicht. Sie haben Ihre Einleitung auch gesagt, nur der Tod kann Lula von der Kandidatur abhalten. Natürlich haben wir alle Angst, dass da irgendwelche Sachen passieren können noch vor der Wahl oder dass Bolsonaro sich an der Trump-Geschichte ein Beispiel nimmt und ein mögliches Wahlergebnis, aus dem er nicht als Sieger hervorgegangen ist,
nicht anerkennt.
Sabotiert und versucht zu putschen. Der hat ja auch kurz nach seiner Wahl direkt angefangen, darüber zu sprechen, wie unzuverlässig das Wahlsystem Brasiliens ist, was ihn ja eigentlich gewählt hat. Also die elektronischen Urnen, die international, die sind wohl ziemlich gut. Das sind, in Brasilien wählt man mit Nummern, also sind so elektronische Urnen, die aber nicht zentral, also nicht so ein zentrales Internet-Blading, sondern das ist eine Maschine, die sich in sich Zahlen zusammenzählt und jeder Kandidat, jede Kandidatin hat eine Nummer. Klar, ich meine, für Lula sieht es sehr gut aus gerade. Wir haben am Sonntag bei uns im Raum auch dann nach der Wahl sozusagen eine Art Wahlparty von Erika Hilton, die 2020 mit der höchsten Zahl an Stimmen, die jemals für eine Funktion, Vereador heißt das, also sozusagen so als Counselor, so eine Art Berater. Und sie war die erste Transperson, die schwarze Transfrau, die in so ein Parlament gewählt wurde und zwar mit der allerhöchsten Anzahl von Stimmen jemals als in der brasilianischen Geschichte. Mhm. Und sie ist jetzt Kandidatin für das Bundesparlament sozusagen und wir hosten ihre Wahlparty und sind natürlich der Hoffnung, dass wir dann auch tatsächlich was zu feiern haben. Im besten Falle natürlich einen Sieg Lulas im ersten Wahlgang oder zumindest einen Sieg Erikas, dass sie da ins Parlament kommt und dass diese Stichwahl gar nicht passieren sollte, ist natürlich unser aller Traum.
Ja, klar, das kann man nur aus Ihrer Sicht natürlich selbstverständlich unterstützen. Mich würde noch interessieren, ob Sie also in diesen 4 Bolsonaro-Jahren, wenn es dann eben nur bei 4 bleibt, aber ob sich sozusagen die gesamte Kunst und Kultur irgendwie verschoben hat, ob es jetzt eine neue Perspektive gibt oder ob man das nicht sagen kann, ob man eigentlich gesagt hat, okay, das sind jetzt 4 Jahre so Latenzzeit gewesen, wo man sich irgendwie verstecken musste zum Teil, aber danach kann man wieder richtig aufdrehen. Wie würden Sie das einschätzen?
Also die gesamte Kunst ist, die Kunst und Kultur ist ein weiter Bereich, ne? Also und dann gibt es natürlich schon so traurige Sachen, wie zum Beispiel, dass der wichtigste Kunstsammler Brasiliens, José Olímpio, der gleichzeitig auch Präsident von Credit Suisse Brasilien ist, sehr offen und sehr groß Bolsonaro unterstützt hat bei der letzten Wahl. Jetzt hat er sich von ihm distanziert, so wie auch die deutsche Wirtschaft und die deutsche Bank ja Bolsonaro unterstützt haben, als er gewählt wurde. Mhm. Leider ist es nicht so, dass alle Kultur sozusagen humanistisch und alle Kulturinteressierten dann auch gleich irgendwie sozial denken oder sowas. Aber das, was die Mikropolitik angeht und das, was die Aktivisten, sag ich mal, ein bisschen sozial bewusstere Kunstszene angeht, hat das sicherlich eine Konsolidierung und eine große Solidarisierung mitgebracht, die und viele Kräfte geeint. Und ich finde, trotz allem Drama, dass selbst wenn das bei 4 Jahren bleibt, was da passiert ist, dass es auch einen positiven Schub sozusagen in gewisse Prozesse gebracht hat. Und dass man zumindest in teilweise Fäden und zu viel gegenseitige Kritik ein bisschen zur Seite gelassen hat, ein bisschen mehr gemeinsam an einem Strang gezogen hat. Deswegen würde ich mal sagen, für die Kunstszene, die mich interessiert und zu der ich mich oder wir uns zugehörig fühlen, ja, es war ganz schlimm und psychologisch auch ganz, ganz schwierig für die Leute. Für mich ist es ja, erstens einmal bin ich nicht von da und zweitens kann ich da immer raus, wenn ich will. als Deutscher, aber man hätte sich gewünscht, dass diese positive Entwicklung nicht durch so eine Katastrophe wie die Wahl Bolsonaros passiert wäre, aber ist halt passiert und ich finde, unsere Szene hat das Beste daraus gemacht.
Da bin 4 Jahre.
Ich irgendwie stolz drauf, beziehungsweise froh drum.
Ja. 4 Jahre unter dem rechtsextremen Präsidenten Bolsonaro, was sich im Kunst- und Kulturbetrieb verändert hat in der Zeit. Welche Hoffnungen Kulturschaffende nun in die Wahl am Sonntag setzen, das hat uns alles Club-Kreativdirektor Yusuf Etiman berichtet. Herzlichen Dank.
Ja, bitteschön.
Die brasilianische Kulturszene hat also unter den 4 Jahren Bolsonaro-Regime gelitten, aber auch neue, kreative Wege gefunden und sich nicht unterkriegen lassen. Jetzt wollen wir speziell in ein Musikgenre von dort eintauchen, in den Baile Funk. Ursprünglich in den Favelas von Rio de Janeiro entstanden, aber längst auch in Europa bekannt natürlich. Baile Funk wird nicht nur in Clubs gespielt, die Beats werden sogar im Deutschrap verwendet. Xatá hat das zuletzt gemacht. In Brasilien selbst stehen Künstler aus dieser Szene immer wieder unter Beschuss, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Genaueres erzählt uns jetzt Kompressor-Autorin Azadeh Peschman, die gerade länger in São Paulo und in der Baile Funk-Szene unterwegs ist. Hallo Azadeh.
Hallo.
Wie ist denn dein genereller Eindruck von der Stimmung in der Gesellschaft so kurz vor den Wahlen? Ist die immer noch so aufgeheizt?
Auf jeden Fall. Also die brasilianische Gesellschaft ist wirklich sehr, sehr stark polarisiert. Es gibt eben einen Teil der Gesellschaft, der ist auf der Seite von Bolsonaro. Das sind dann die Menschen, die in Brasilien-Trikots, also in Gelb-Grün, zu den Kundgebungen gehen oder eben auch zu Auftritten des Präsidenten. Das sind auch meistens Menschen, die Verschwörungsideologien anhängen, die Falschnachrichten glauben und sie aber auch selbst verbreiten und die Angst haben vor dem Kommunismus, beziehungsweise denken, dass der Kommunismus Einzug hält, wenn Lula gewählt wird, jetzt am Sonntag. Dann gibt es natürlich auch diejenigen, die Lula aus voller Überzeugung unterstützen, aber es gibt natürlich auch eine Menge Menschen, die irgendwo dazwischen liegen. Also das sind dann diejenigen, die enttäuscht sind von Bolsonaro, dass er eben nicht diesen Wandel gebracht hat, den sich die WählerInnen von ihm versprochen haben. Und es gibt auch diejenigen, die jetzt auch nicht unbedingt hundertprozentig überzeugt sind von Lula, aber ihn trotzdem auch wählen werden, weil er quasi das kleinere Übel ist. Also ich finde gerade diese Einstellung kann man ganz gut zusammenfassen mit dem, was der Economist kürzlich schrieb. Also so sinngemäß war das, Lula ist weit davon entfernt, ein idealer Kandidat zu sein, aber er ist ein Demokrat. Bolsonaro ist es nicht.
Sozusagen das kleinere Übel. Und welche dieser unterschiedlichen Gruppen würdest du jetzt als Anhänger des Baile Funk einordnen? Kann man das überhaupt sagen?
Das ist natürlich immer schwierig zu sagen und man kann natürlich jetzt auch nicht irgendwie diese Gruppe komplett verallgemeinern, aber ich würde schon sagen, dass es auffällig ist, dass wirklich die dominanteste Gruppe die Lula-UnterstützerInnen sind. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass es nicht auch irgendwie in der Baile Funk-Szene, dass es da auch nicht Bolsonaro-WählerInnen gibt. Aber die sind wirklich sehr leise, beziehungsweise es ist auch gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der Bolsonaro wirklich offen unterstützt oder sogar auch aktiv Wahlwerbung für ihn macht. Aber es gab tatsächlich einen Künstler, der quasi eine Art Baile Funk-Hymne als Wahlwerbung gesungen hat für Bolsonaro. Der Song, der wurde allerdings schon während seines letzten Wahlkampfs, also das war 2018, genutzt und der hörte sich so an.
Ele veio quente e hoje tá fervendo. Ele veio quente e hoje tá fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Pra votar Bolsonaro, minha mão já tá tremendo.
Ja, den Song kennt man ja mittlerweile auch in Europa, Baile de Favela.
Genau, das ist genau dieser Song, Baile de Favela. Nur, dass der Inhalt ziemlich sexistisch und wirklich niveaulos ist in diesem Fall. Also wenn man jetzt den Text übersetzen wollen würde. MC Heasa heißt der Künstler und der ist mittlerweile verstorben. Aber in diesem Fall muss man auch wirklich sagen, der Urheber des Songs, also DJ Conzilla, der hat bestimmt nicht damit gerechnet, dass dieser erfolgreiche Song mal von einem Bolsonaro-Anhänger quasi angeeignet wird und dass der den für diese Zwecke nutzt.
Ja, da hat man nicht immer Kontrolle darüber. Woran liegt das eigentlich, dass so wenige Baile Funk-Künstlerinnen und Künstler sich mit Bolsonaro solidarisieren?
Ich denke, das liegt ein wenig daran, dass Baile Funk unter Bolsonaro-AnhängerInnen einfach jetzt nicht so das Genre ist, was sie am meisten hören. Also ich war hier auf einer Kundgebung, Anfang September war das, wo über 50.000 Bolsonaro-AnhängerInnen waren. Und der Song, der da wirklich am häufigsten gespielt wurde, der klang so.
Alô Brasil, é o capitão do povo.
Ja, klingt ziemlich anders als beide Funk, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das klingt auch so ein bisschen pastoral, ehrlich gesagt. Das passt ja eigentlich auch ganz gut zu seiner Wählergruppe oder zu der größten Wählergruppe, nämlich die Evangelikalen. Also es geht in diesem Song, der heißt Capitão de Povo, also Kapitän des Volkes. Und in dem Song geht es eben darum, dass der Kapitän des Volkes, also Bolsonaro, erneut gewinnen wird. Aber abgesehen davon, dass jetzt die unterschiedlichen Wählerschichten vielleicht auch andere Geschmäcker haben, ich kann mir auch vorstellen, dass gerade beide Funk-KünstlerInnen da Gegenrede erwarten. Also wenn sie sich wirklich offen dazu bekennen, Bolsonaro zu unterstützen. Zumindest 2018 ist das so passiert. Da hat die Künstlerin Tachizaki zum Beispiel Bolsonaro offen unterstützt und wurde dann von ihren Fans in den sozialen Netzwerken dafür kritisiert. Die Fans hatten ganz offensichtlich eine andere Meinung. Und danach hat sie sich selbst aber auch davon distanziert. Also jetzt nicht wegen der Kritik, die sie dafür bekommen hat, für ihre Meinung oder für ihre politische Einstellung, sondern eher, weil sie selbst dann gesagt hat, dass Bolsonaro einfach nicht die Erwartungen erfüllt hat, die sie an ihn hatte und dass sie wirklich die Hoffnung hatte, dass er diesen Wandel bringt und dass er Sachen anders macht und dazu verhilft, dass Brasilien einfach in eine bessere Lage kommt, wirtschaftlich sowie politisch, aber das ist bis jetzt eben nicht passiert.
Also diese Künstlerin Tachizaki gehört praktisch auch zu denen, die du am Anfang erwähnt hattest, die Enttäuschten sozusagen.
Ja, genau. Und noch dazu kommt, dass es, glaube ich, auch so ein bisschen bei Baile Funk in der Natur der Sache liegt, dass man gegen Bolsonaro ist. Denn also Bolsonaro ist ja bekannt dafür, dass er rassistisch, sexistisch und homofeindlich ist. Aber ja, also das sind nun mal die Gruppen, die dieses Genre ausmachen. Also es sind meistens schwarze Menschen, es sind viele aus der LGBTQI-Bewegung. Und Baile Funk ist eben eine Musikrichtung, die ohnehin auch häufig kriminalisiert wird. Also diejenigen, die die Bailes veranstalten zum Beispiel. Die DJs, die werden oft auch als Kriminelle angesehen. Mhm. Und gerade unter der Regierung von Bolsonaro war das eben auch so. Und ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür ist DJ Hernan da Penha. Der ist zum Beispiel in den sozialen Netzwerken gerade sehr, sehr laut und postet schon seit einiger Zeit die Reels, die zeigen, was Bolsonaros Regierung aus seiner Sicht alles falsch gemacht hat in den letzten 4 Jahren. Also zum Beispiel eben sein Verhalten während der Corona-Pandemie. Man darf ja nicht vergessen, dass in Brasilien über 685.000 Menschen an Corona gestorben sind. Und DJ Hernan da Penha war auch selbst im Gefängnis, angeblich wegen Drogenhandel, beziehungsweise soll er für kriminelle Banden gearbeitet haben. Da wurde dann auch die Verbindung zu den Partys hergestellt, die er veranstaltet. Also insofern hat man da schon einige Gründe auf Seiten der KünstlerInnen gegen Bolsonaro zu sein.
Absolut, wobei es ja immer wieder, ich auch verwundert feststelle, dass es einige gibt, die trotzdem meinen, dass man ihn wählen sollte, einfach nur sozusagen, um die alte, ja, wie immer geartete, korrupte Elite abzulösen, aber diese Argumente kennen wir ja. Über soziale Netzwerke erreicht man natürlich diese Zielgruppe am besten. Gibt es denn noch andere Wege, das Publikum zu beeinflussen?
Also abgesehen von Aufrufen in den sozialen Netzwerken, die es natürlich auch zuhauf gibt, gibt es natürlich auch KünstlerInnen, die sich direkt mit Lula treffen und ganz offiziell Wahlwerbung mit ihm drehen. Wie wir gerade gehört haben, MC Marx und MC Magal performen. Lula steht zwischen den beiden und das Ganze soll irgendwie jung wirken. Also Lula hat da so eine rote Cappy auf und zieht dann so eine verspiegelte Sonnenbrille an und es wird dazu aufgerufen, dieses Jahr Lula, los geht's. Also direkter Wahlaufruf.
Gut, da bietet er sich natürlich an. Lula ist ja nun wirklich sehr viel älter geworden. Aber er versucht natürlich, das jüngere Publikum auch zu erreichen. Schafft er das denn?
Das ist schwierig zu sagen. Also er versucht es auf jeden Fall. Und das Video, was ich jetzt gerade eben erwähnt habe, beziehungsweise was wir jetzt auch gerade gehört haben, ich weiß zum Beispiel nicht, wo das überall lief. Also es hat jetzt auf YouTube zum Beispiel jetzt nicht so die allermeisten Abrufe. Bolsonaro hat ja in den sozialen Netzwerken eine viel, viel größere Reichweite als Lula. Mhm. Es gibt aber natürlich auch ganz andere, ich sage jetzt mal Mainstream-tauglichere Varianten, auch ohne Lula, um irgendwie die eigene Unterstützung zu bekunden und ohne Wahlvideos zu drehen. Ludmilla ist da ein sehr gutes Beispiel. Die hat auf Twitter vorab schon angekündigt, dass sie auf dem Festival Rock in Rio etwas Wichtiges mitzuteilen hat.
Mhm. Rock in Rio, das ist eins der größten Musikfestivals weltweit.
Ja, genau. Und da hat Ludmilla, die ihre Karriere schon mit einem sehr, sehr bekannten Song vor 10 Jahren begann, eben genau diesen Song genutzt. Und was sie kurz davor gesagt hat, das war Fai Zoeli. Also sie hat das Publikum aufgefordert, mit Daumen und Zeigefinger ein L zu formen. Das L, das steht natürlich für Lula. Und wie wir gerade gehört haben, kam das auch bei der Menge ganz gut an. Und wo wir gerade bei Rock in Rio sind, das Festival, das ist ja riesig. Und dadurch, dass es viele Live-Übertragungen gibt von dort aus, haben das auch einige Leute für sich genutzt, indem sie dann die Schalten sozusagen gestört haben und der Moderatorin dann Schlachtrufe gegen Bolsonaro ins Mikrofon geschrien haben. Natürlich wohl wissen, dass man bei einer Live-Übertragung im Fernsehen nicht viel rausschneiden kann.
Das ist natürlich ziemlich gut kalkuliert an der Stelle. Geht es denn bei den Musikern über diese Aufrufe hinaus?
Also Ludmilla, die wurde ja zu einer Wahlkampfveranstaltung von Lula eingeladen, konnte aber nicht daran teilnehmen und hat das dann auch via Twitter begründet und nochmal dazu aufgerufen, dass alle Lula wählen sollen, auch wenn sie jetzt nicht an dieser Wahlkampfveranstaltung teilnehmen kann. Aber die Wahlveranstaltung fand sozusagen trotzdem statt. Also es waren sehr viele KünstlerInnen dort, die Lula ihre Unterstützung ausgesprochen haben, unter anderem Pablo Vittar. Und der hat auch begründet, warum er Lula wählt.
Eu queria falar para vocês o quanto é importante valorizar a cultura e a educação no nosso país. Senhor presidente, se o senhor estiver me ouvindo, saiba que eu amo muito o senhor e foi através de você.
Also er sagt, es ist wichtig, Kultur und Bildung wertzuschätzen. Er ist dank ihm einer der erfolgreichsten KünstlerInnen im Land geworden, sagt er. Die Bolsa Familia hat ihm sehr geholfen, also das ist ein Sozialprogramm. Und er wird das nie vergessen, weil er das genau in dem Moment gebraucht hat, beziehungsweise seine Familie. Und er hat den Glauben, mit der Wahl die Geschichte des Landes zu erneuern, bessere Jahre für Brasilien zu ermöglichen, nicht nur für KünstlerInnen, auch für Hausangestellte, KöchInnen, für die Menschen, die es wirklich brauchen. Ich glaube ganz fest daran, sagt er und bedankt sich nochmal bei dem Präsidenten.
Obrigado, gente, Lula 13!
Also das ist ja wirklich hierzulande total unüblich, dass sich Musiker eben so klar aussprechen und politisch positionieren. Würdest du jetzt sagen, dass dieser Wahlkampf in Brasilien die Baile-Funk-Szene noch mehr politisiert hat?
Also ich denke, die Szene war auch schon vorher sehr politisch, aber die letzten 4 Jahre haben das Ganze bestimmt nochmal sehr verstärkt. Also gerade die politische Gewalt in den letzten Jahren, die gestiegen ist, allein in dem Wahlkampf, den wir jetzt gerade erleben, sind 3 Lula-Anhänger gestorben, die wurden von Bolsonaro-Anhängern getötet wegen ihrer politischen Meinung. Und ich denke, dass solche Sachen auch wirklich dazu führen, dass Menschen sich einfach viel, viel stärker positionieren und vielleicht auch mehr öffentlich mit ihrer Meinung sich präsentieren, weil die Probleme auch einfach drängender sind. Also die wirtschaftliche Lage in diesem Land und die Pandemie ist auch nicht spurlos vorbeigegangen an Brasilien.
Klar.
Und dann muss man auch dazu sagen, dass ja in Brasilien auch gerade Superwahljahr ist und es wird ja nicht nur der neue Präsident oder die neue Präsidentin gewählt, sondern es werden auch Gouverneure gewählt zum Beispiel. Und gerade LokalpolitikerInnen haben ja auch Einfluss, ob zum Beispiel Baile-Funk-Partys stattfinden oder nicht.
Jetzt haben wir noch einen Tag dazwischen und dann geht's an die Wahlurnen. Würdest du sagen, abschließend, das hat alles was gebracht, also im Sinne der Kunst und Kultur und speziell der Baile-Funk-Szene?
Das ist natürlich sehr, sehr schwer zu sagen. Sowas lässt sich auch mal sehr schwer messen. Aber wenn man sich jetzt irgendwie die Umfragen anguckt, da ist Lula aktuell bei 48 oder bei 50%, je nachdem, welche Umfrage man sich anguckt. Und man geht davon aus, dass er, wenn nicht im ersten Wahlgang, auf jeden Fall im zweiten Wahlgang gewinnen wird. Klar, Umfragen sind immer mit Vorsicht zu genießen, aber davon gehen jetzt die meisten aus. Und was man auch nicht vergessen darf, mit die bekannteste Künstlerin in diesem Land, Anita, also immerhin über 60 Millionen FollowerInnen allein auf Instagram,
Wahnsinn.
Hat ihm auch seine Unterstützung ausgesprochen und wollte auch erst diesen dritten Weg gehen, also weder Bolsonaro noch Lula, aber hat dann eingesehen für sich selbst, sagte sie, dass es halt so nicht klappt. Und zumindest, was jetzt die Reichweite betrifft, kann das auf jeden Fall auch dazu führen, dass Lula tatsächlich mehr Stimmen bekommt als Bolsonaro.
Am Sonntagabend oder am Montagmorgen wissen wir dann mehr. Brasilien wählt einen neuen Präsidenten. Viele Menschen aus der Kunst- und Musikszene hoffen auf ein Ende der kulturfeindlichen Stimmung unter Jair Bolsonaro. Azadeh Peshman hat uns mit in die beide Funk-Szene genommen und die Lage vor der Wahl insgesamt eingeschätzt. Vielen Dank, Azadeh.
Gerne.